willkommen zu der dritten Episode auf Ideas and Thoughts of the Youth. Und heute haben wir uns überlegt, weil wir haben uns jetzt beide kürzlich einen Film reingezogen, The 13th Floor oder der 13. Floor. Ja, und wir wollten heute mal die philosophischen Ideen dahinter besprechen.
Genau. Also auch Servus von meiner Seite erstmal. Und ich würde sagen, hättest du Lust, vielleicht uns ein kurzes Resümee über den Film einfach mal zu erzählen, damit man grob weiß, worum es geht und so?
Ja, okay. Weil bin ich dabei? Also, der Hauptcharakter ist halt, er wacht auf in der modernen Zeit. So, was sagt man, was denkst du, war das so 2008?
So halt. Der Tag jetzt, ja. Ja, ja, also sowas.
Da, wo es anfängt. Und dann findet man eigentlich schon am Anfang des Films raus, dass halt die Leute in dieser Zeit eine Maschine gebaut haben, in der sie die Vergangenheit simulieren können. Und halt sich ihr Consciousness in einen Charakter, der sehr ähnlich ist zu denen, in eine simulierte Vergangenheit, was da 1920 war, rein so beamen halt. Das Consciousness wird dahin transferiert.
Ja. Also in der Simulation.
Und dann wird es über die Zeit immer verwirrender und komplexer, weil zum Beispiel die Charaktere in der 2008-Zeit nehmen dann auch Züge an von ihren Charakteren von 1920. Also da herrscht auch eine Verbindung der Gedanken. Mhm. Und dann, gegen Ende des Films, findet man halt heraus, das ist so der Plot-Twist, also wenn man nicht gespoilert werden will, vielleicht ein bisschen vorspulen. Zumindest ist halt dann der Plot-Twist, dass die Realität in 2008, in der es halt angefangen hat mit dem Hauptdarsteller, das war auch schon eine Simulation. Also der Plot-Twist ist, dass es eine Simulation in der Simulation ist.
Genau. Ja, gut zusammengefasst. Ja, genau, also das ist der Plot-Twist. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, das ist kein Stress. Und ich finde halt, mit der Idee kann man so viele philosophische Probleme halt sich anschauen. Zum Beispiel, ich hatte da so eine Loki-Theorie mit, die so den Film erklären würde für unsere Zeit, also so, dass man jetzt noch in sozusagen eine Simulation lebt.
Okay, lass hören.
Also es ist ja, in dem Film ist es dann so, wenn du mit deinem Consciousness stirbst in der Simulation, also wenn du zum Beispiel jetzt 1920 stirbst, dann kommt der Charakter, der du bist, wenn du nicht, also wenn dein Consciousness nicht in diesem Charakter ist, also die Welt geht auch normal weiter, wenn du, also die Simulationen laufen normal weiter, auch wenn du gerade nicht in der Simulation bist. Und wenn die sterben, dann kommt der Charakter, der sie selber eigentlich nicht sind, sondern der, der normal weiterlebt in der Simulation, der kommt dann eine Ebene höher sozusagen.
Was man dazu noch sagen sollte, ist, dass man nicht weiß, also die Leute nicht wissen, dass sie in der Simulation sind.
Ja, natürlich. Ja, also es finden dann ein paar Charaktere raus und für die ist das halt so der Ultra-Mindfuck.
Ja, klar. Ja, also ja, diese Forscher gehen halt in die Vergangenheit, also gehen halt in diese Simulation, die halt in Los Angeles irgendwo spielt und erreichen dann tatsächlich auch das Ende der Simulation, also der in der tiefsten Simulation. So ein Barkeeper fährt dann bis zum Ende der Simulation mit seinem Auto und kommt dann irgendwann dahin, dass man halt nur Linien, ja, nur so grüne Grün Linien
so
und
aus Matrix. So,
das ja, genau.
So in dem Design, halt Computer-Stuff.
Genau. Und dass es ein Ende der Simulation sozusagen gibt. Aber weißt du was, Vinny, was ich mich frage?
Ja,
die am Anfang ja, also es gibt eine Frau, die war einmal kurz die Tochter von einem anderen oder von einem Forscher. Aber dann reist die Hauptperson in die Vergangenheit zurück und macht irgendwas, verändert irgendwas. Und dadurch wird die Frau in der Simulation, die in der echten Welt, wird dann auch anders in der höher liegenden Simulation.
Ja, weil da ist ja und, so eine Verbindung zwischen
den genau. Also genau.
Zum Beispiel auch einer der Hauptcharaktere, der ist am Anfang Nichtraucher und das wird halt auch öfters gezeigt. Und dann der Charakter in der 9-20 Simulation, der raucht halt. Und dann über die Zeit, in dem er öfters in die Maschine geht, fängt dann der Hauptcharakter auch an zu rauchen, obwohl er auch nicht Raucher war. Und ich finde, da ist ja irgendeine Verbindung zwischen diesen Simulationen.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Aber die Frage ist halt, inwiefern diese Verbindung, wie weit die reicht. Also wenn man in der Simulation stirbt, dann kommt man ja in die höhere Simulation.
Ja, aber das dann weiß halt so keiner. Und das ist ja irgendwie dann so, dass die nächste, also die Simulation über dir, ist halt ja sozusagen für dich dann wie der Himmel.
Ja,
so, dass stimmt. Du stirbst ja. Und danach kommst du halt in eine Welt, die halt viel zu krass ist für dich. Halt 1920 gegen so 2008.
Ja, das ist ja dann könnte man sich so voll. Ja, stimmt. Ja, ganz am Ende des Films sieht man ja auch, wie dann eben die Hauptperson in die höchste Simulation kommt, wo man ja auch nicht weiß, ob das dann nicht auch noch eine Simulation sein könnte.
Ja, das ist krass. Stell dir vor, das wäre auch noch eine Simulation gewesen.
Ja, ja. Und dann ist er halt höher und kommt dann auch in die Zukunft und packt es am Anfang überhaupt gar nicht so. Und ja, könnten die es als Himmel ansehen? Ich weiß nicht, also wenn du als...
Also jetzt 1920, so beschränkte Technik, gerade so Autos. Ja, und dann so ein Handys, TV, Netz.
Ja, stimmt.
Hochhäuser, das ist so, also mit so Glas und so ein Shit. Ich denke schon, dass das so Art Himmel darstellen könnte für die.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal mit meinem Geschichtslehrer hat mal was Interessantes gesagt. Wenn man zum Beispiel im Jahr 1000 eingeschlafen wäre und im Jahr 1500 aufgewacht wäre, hätte man natürlich auch gewisse Fortschritte gesehen, aber
nicht so viel,
natürlich nicht so große. Nee. Aber wenn man vom Jahr 500 dann eingeschlafen wäre, oder sei es das Jahr, sagen wir mal das Jahr 1800, dann wärst du in der Jetztzeit aufgewacht. Du würdest doch deinen Verstand verlieren.
Komplett.
Du würdest doch nicht verstehen, was ein Handy ist irgendwie.
Natürlich nicht, das ist halt so Fantasy-Stuff für die, so richtig so stellt man, hat man sich halt wahrscheinlich Himmel vorgestellt.
Ja, ja. Eben, ja, und der Film spielt, der ist ja auch ein bisschen älter schon. Und wo er eben dann in die Zukunft kommt, das ist dann 2022.
Ja, genau.
Und da sieht man, wie sich die Leute. Wann ist der Film rausgekommen? Ich sag mal so 2000 irgendwas. Ich google mal, wie sie sich die Welt heute vorgestellt haben. Und die hatten gar nicht, 1999 ist der Film. Und so abstrus waren die Vorstellungen gar nicht. Also man erkennt auf jeden Fall halt hohe Häuser.
So was, so richtig moderne hohe Häuser und sowas haben die halt auf der Erde. So ist nicht.
Hm? Ja, natürlich. Sag's nochmal. Ich hab's gerade akustisch nicht verstanden.
Da sind ja so end viele von diesen richtig modernen Wolkenkratzern oder hohen Gebäuden.
Und
es sind so vielen Städten dieser Erde wieder.
Ja, eben, voll, auf jeden Fall, wenn du dir irgendwie Burj Khalifa anschaust oder so, der irgendwie 800 oder 700 Meter. So, was? Der kann man ja auch gar nicht. Ne, also wie gesagt, die Entwicklung des Menschen geht ja exponentiell immer schneller. Immer schneller.
Es war also so die. Vorher, ich weiß es nicht. So will es vielleicht nicht sehen, weil in der Antike waren sie ja fortgeschritten als im Mittelalter. Das heißt so.
Ja, klar, ja, klar, klar, Deutsch, klar.
Aber von da an
das ist irgendwie eine. Ja, da war halt auf jeden Fall eine Ausnahme. Also, was heißt Ausnahme? Da war auf jeden Fall eine Rückentwicklung von der Antike zum Mittelalter, war auf jeden Fall eine Rückentwicklung. Aber jetzt seit dann wieder dem Mittelalter steigern wir uns exponentiell. Gesagt.
Dann kam halt Industriezeitalter und das hat halt alles geboostet. So.
Ja, aber das war ja auch fortschrittlich da mit dem Fließband und so als neue Erfindung. Ja, also auch völlig neu. Und schau mal, wenn ich meiner Mutter irgendwie versuche, weiß ich nicht, irgendeine App zu erklären, wie sagen wir jetzt einfach mal Instagram, dann versteht die das schon gar nicht so gut, weil wir wurden ja in dieses Instagram reingeboren.
Ja, genau.
Also ich sage jetzt mal Instagram als Beispiel. Wir kennen das von Kind an. Ja, wir kennen das von Kind an, wissen, wie das funktioniert, bla bla bla. Und bei meiner Mutter, wo sie früher so jugendlich war, die hatte ja keine Ahnung was. Also die hätte sich ja nicht vorstellen können, hätte jemand gesagt, ja, bald werden wir alle kleine mobile Smartphones haben, von denen unser Leben abhängt.
Ja, das
hätte sie es mir wahrscheinlich nicht geglaubt. Und ich frage mich, wie es jetzt, also wenn ich jetzt erwachsen bin, wird es ja wahrscheinlich auch so Sachen geben, irgendwelche technischen Fortschritte, die ich überhaupt nicht verstehe, aber meine Kinder dann so reingeboren
Ja,
werden
genau, und
sein,
dann
dass
würden
sie mir
die
dann
halt,
irgendwas
so
zu erklären.
wir haben schon so viel Technik in unserem Alter. Also dann
Ja.
in der Zukunft, so wenn du da Kinder hast, dann erklären die dir halt eine Technik, die es jetzt noch nicht gab. Aber ich finde, es ist auch schwerer, sich das vorzustellen, was man jetzt noch so geben könnte. Aber ich denke mal, es war für die Zeit genauso schwer, sich ein Handy vorzustellen.
Ja,
Schon
eben.
ein
Und wenn.
iPhone. Ha.
Ja, eben. Und wenn man. Also, wir sind ja jetzt schon auf Zeitalter der Industrialisierung. Also, eigentlich war ja die Generation vor uns auf die Generation jetzt so der große Umsprung mit der Technisierung. Aber was kommt denn jetzt? Also, die Frage ist, ob wir uns im Zeitalter der Technisierung bleiben oder irgendwie uns wieder nochmal irgendwas Neues, keine Ahnung, überlegen. Dass dann
Ja,
wieder ein neues Zeitalter ist.
so krass, über sowas nachzudenken, weil also ich wüsste jetzt nicht mehr, wie so andere Planeten sehe ich so. Also so, dass wir halt den Mars kolonisiert oder halt den Mond, je nachdem.
Ja, das wäre ja
Das
dann
sehe
auch
ich
wieder
so
irgendwie
als
das neue
nächsten,
Zeitalter.
oder so
Ja.
der First Contact, das sehe ich so als die nächsten Errungenschaften so.
Ja, und da sind wir auch schon dran.
Ja, no joke.
Wie man sich überlegt, dass also es könnte bestimmt im Pal also das. Bis wir erwachsen. Also wir könnten es auf jeden Fall noch miterleben, so das ist auf keinen Fall
Ja,
ausgeschlossen.
natürlich. Aber es ist, weil es ist halt so eine wahrscheinliche Chance, dass es Außerirdische gibt. So.
Ja, klar, also zumindest irgendwo. Aber also gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir in keiner Simulation leben. Da wollten wir uns ja eigentlich heute ein bisschen drüber unterhalten.
Ja,
Also,
genau.
wie wäre das, wenn wir in der Situation wären? Und da habe ich mir überlegt, wenn wir in der Simulation wären. Und ich das wüsste, dann würde ich auf jeden Fall denken, dass die Sterne andere Simulationen wären. Dass unsere Simulation, also deren Simulation hatte ja irgendwo ein Ende, kommen ja auch zur Grenze.
Ja, genau.
Wo es aber auch einen Widerspruch gibt, weil die, oder nicht Widerspruch, aber die Frau kommt ja aus Paris.
Ja, aber
Und
das ist,
wie.
eigentlich ist es doch eher ein Indiz dafür, weil diese Frau ist ja auch in eine Simulation gegangen. Das heißt,
Ah,
das
ja.
2024 vielleicht dann halt, das ist ja ein Indiz darauf, dass die 2024 Simulation oder 22
Ich
die
glaube 37,
Realität
aber.
ist, weil da kann man ja anscheinend nach Paris oder man weiß von der Existenz von Paris.
Ja, aber vielleicht war auch niemand aus dieser Simulation je in Paris. Ich google mal gerade, wann das gespielt hat, weil hier genau 37, 1937, also schon ein bisschen weiter vorne, aber es ist ja immer noch ähnlich so. In der Zeit waren nicht so wahnsinnig viele Fortschritte. Und auf das bezogen, also kann man ja auch. Kann man ja auch gewisse Parallelen zu Descartes sehen,
Ja.
weil er meint ja auch, dass wir können nicht wissen, ob wir träumen, weil wir können nicht davon ausgehen, dass wir jetzt gerade wach sind.
Descartes hatte ja, also Descartes ist ja an die Realität so rangegangen, dass er alles angezweifelt hat. Also die Realität an allem.
Ja.
Und er wollte also eine Grundlage für Wissen schaffen. Also das ist auch der ganze Grund von dieser riesigen Zweifeltheorie von Descartes, dass er eine Basis für Wissen finden will, was anhält.
Aha.
Und dafür hat er halt alles, bis halt, er findet dann für sich selber raus, dass, weil er denkt, muss er ja existieren. Weil selbst wenn du anzweifelst, wenn du selbst wenn du dann anzweifelst, dann denkst du ja immer noch. Und das ist dann ein unendlicher Kreis. Was halt, davon kann man sich dann zusammenfassen, dass halt also du als denkendes Etwas existierst.
Ja. Also er ist ja in seinem er ist ja davon ausgegangen, dass er weder eine See dass er weder Instinkte noch einen Körper hat. Also er hat versucht eben seine Instinkte völlig abzustellen
Also da muss man
und
halt über also Sinne. Er hat halt alles Sense Perception, also alles, was du durch deine
ja
Sinne aufnimmst.
alles gedacht, das wäre eine Illusion.
Und
Und da ist er davon ausgegangen.
genau. Und er hat da, also man könnte davon auch sehen, so dass einfach dein Gehirn in so einem, also ein Glascontainer ist und alles andere sind einfach nur Stimulusse, die du bekommst. So, also wenn man von der Descartes-Theorie
Einflüsse.
ausgeht, ja genau.
Also ich glaube, er ist rangegangen, er wollte eine völlig neue Philosophie erfinden oder eine Denkweise empfinden, unabhängig von den äußeren Umständen. Also eben völlig unabhängig von den Umständen. Also auch wenn man jetzt davon ausgeht, startend bei warum haben sich überhaupt Menschen anders entwickelt als Tiere, da geht er ja schon aus, weil er davon ausgeht, dass Menschen irgendwelche also die Menschen dachten, dass sie irgendwas brauchen, was sie nicht brauchen, Beispiel. Und Descartes ist eben davon ausgegangen, dass man diese Sachen nicht braucht oder hat halt eben diese uns jetzt schon angeborenen Notwendigkeiten oder was wir als Notwendigkeiten ansehen, hat er eben versucht auszublenden und hat sich überlegt, was ist denn wirklich notwendig für den
Wenn
Menschen, also
die
völlig
essentiellen
ohne
Sachen,
Einflüsse.
halt biologisch gesehen essentielle Sachen, ist ja eigentlich grundlegend, mehr braucht der Mensch nicht. Wenn diese Sachen gegeben sind, mehr
Ja.
braucht man nicht.
Ja. Er ist ja auch tatsächlich davon ausgegangen, dass alles eine Illusion ist. Also vielleicht ist er dann auch irgendwie ein bisschen verrückt geworden, weil er ist davon ausgegangen, dass alles, was man sieht, eine Illusion ist oder eine Illusion sein
Aber
könnte.
er geht ja davon weg. Also in der Erweiterung seines Buches sieht er dann schon ein, dass die Realität existiert. Aber er geht halt einen anderen Weg
Ja,
für die
klar.
Erklärung.
Klar. Aber er sagt ja zum Beispiel, auf den ersten Blick kann man nicht sehen, ob es eine Illusion ist oder nicht. Da nimmt er als Beispiel die Sonne. Man sieht die Sonne und auf den ersten Blick sieht sie ja nicht so aus, als wäre sie eine riesige heiße Masse, Erdmasse.
Ja, natürlich
Oder halt
nicht.
eben
Also,
Sonne. Ja, genau, das nimmt er immer als Beispiel und das sagt er halt, dass wir auch ein Sofa auf den ersten Blick nicht wissen können, ob es wirklich irgendwie anders ist oder halt einfach eine Illusion ist und wir nur denken, vielleicht sieht es auch nur, dass ein Sofa einfach nur eine Ansammlung von ganz vielen Protonen, Elektronen und weiß Gott was noch für allen physischen und chemischen Substanzen ist.
ja, und
Ich glaube, er geht aufs physische ganz, ganz niedrige Level. Also
ja, beim
der sieht das
Physischen, er
wirklich.
macht es halt dann so, dass er sagt sich dann, er braucht, wenn, also er will dann für sich selbst beweisen, dass Gott existiert. Weil, wenn Gott existiert, dann ist Gott, hat er die Qualitäten, immer gut zu sein. Also es ist ja eine Qualität von Gott, omnibenevolent, dass du halt, dass der Gott 100% perfekt gut ist.
Ja.
Und deswegen kann er ja davon ausgehen, dass dann dieser Gott nicht zulassen würde, dass alles um ihn herum falsch ist, also nicht real. Und deswegen sagt er dann also er geht aus von der Definition von Gott, dass Gott die Summe aller Perfektion ist. Und er sagt dann, dass es zwei verschiedene Arten von Realität geht. Es ist ein bisschen komplizierter, weil er hat dann eine Regel für sich selbst erschaffen, also in seiner Philosophie gibt es die Regel, dass eine Idee immer, also die Idee hat immer weniger, nee, warte, wie rum war es? Dass der Grund für die Idee, der hat immer mehr Power als die Idee, also mehr Perfektion als die Idee und mehr Realität als die Idee. Aber weil Gott die Summe aller Perfektionen ist, ist nicht so perfekt wie Gott, deswegen kann auch nichts die Idee von Gott erschaffen haben. Das heißt, Gott muss existieren. Und das ist halt, wie er sein Argument aufbaut. Aber
Darf
da.
ich noch eine Sache ergänzen?
Ganz gerne.
Also dazu muss man ja noch sagen, dass er, wie gesagt, also das basiert ja auf cognitur ergo sum, sam, sum, in
Ja,
der
klar.
Lateiner.
Also ich denke, deswegen existiere ich.
Genau, also wie gesagt, er geht ja davon aus, dass er keinen Körper hat und dass die Sachen Illusionen sind. Aber dass das, was er am besten beschreiben kann und wovon er sich auch als einziges sicher sein kann, dass es das wirklich gibt, ist der Verstand. Weil dadurch, dass er denkt, dass diese Gabe dass man denkt und sich die Frage stellen kann, ob man ist, dadurch wird man. Also da ist ja, ich denke, also bin ich.
Ja, es ist ja, weil selbst wenn du das anzweifelst, dass du denkst, denkst du ja auch schon wieder. Das ist dieser Kreis. Und davon kann man halt dann nur ausgehen, dass wenn man denkt, existiert. Also man kann halt bei sich nichts anderes sicher sein, wenn man anfängt, seine Sinne anzuzweifeln. Weil du nimmst ja eigentlich alles in der Welt einfach nur durch deine Sinne wahr und nimmst es auch einfach nur so hin.
Ja genau, und wenn man eben davon ausgeht, dass alles eine Illusion ist, kann man eben ganz interessante Sachen ausstellen, auch wie er es eben gemacht hat, ganz interessante Theorien und ganz neue Denkansätze.
Ja genau, er fängt eben ja auch, in der ersten Meditation sagt er ja auch, fängt auch an mit der Idee und von diesem Zweifel, also um die Leute an seinen Zweifel ranzuziehen, sagt er in der ersten Meditation sein Argument von dem bösen Dämon und sagt, was ist denn, wenn ein böser Dämon existiert, der genauso powerful ist wie Gott? Aber dich die ganze Zeit also hinters Licht führen will, dass die Realität nicht da ist.
Ja.
Weil wenn es so ist, wir wüssten es halt nicht mehr. Und keiner hätte es angefragt, außer Descartes.
Ja, er sagt ja auch, dass eben dieser Dämon, dieser böse Dämon, der Gegenspieler von Gott ist. Und der böse Dämon, wenn wir schlafen, sich in unsere Träume eben einmischt. Und der eben, dass er, der böse Dämon, unsere Träume so verpushen kann, dass wir glauben, dass es real ist. Also in einem Traum wissen wir ja auch nicht, dass es nicht gerade, dass wir gerade träumen zum Beispiel.
Ja genau,
das ist halt, also das ist ja auch eine Illusion. Also
während du im Traum bist, hast du ja keine Ahnung, dass du träumst.
Okay. Ja.
Aber dadurch in einem Traum vertraust du ja auch deinen Sinn. Weil du denkst ja, es ist ja Realität, was du träumst. In dem Moment zumindest. Sobald du aufwachst, natürlich nicht mehr. Aber das ist ja auch dasselbe Konzept.
Ja, das ist ja die Frage. Ob er wirklich glaubt, dass er wirklich sagt, dass wenn du träumst, dann nicht mehr. Aber er sagt ja eben.
Ja, nee, das meinte ich nicht. Er sagt halt so, du kannst es so vorstellen, dass das halt, dass er denkt, dass wir jetzt gerade auch in einem Traum sein könnten. In dem Moment, obwohl du nicht
schläfst. Ja, ja.
Das ist halt genau, diese Hinterfragen-Idee.
Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Wenn du träumst, oder wenn du wach bist, denkst, dass du träumst, dann piekst du dich selber, um zu schauen, ob du träumst.
Ja, genau.
Aber ist das wirklich ein guter Test? Weil wenn du, also ist es ein guter Test? Nein. Weil wenn du jetzt gerade träumen würdest und du in dem Traum dich pieksen könntest und in dem Traum, wo wir gerade sind, dich pieksen könntest, aber trotzdem nicht aufwachen würdest. Also wir gehen davon aus, dass wir in der realen, also dass wir praktisch gerade wach sind.
Ja, genau.
Aber er meint eben, dass wir nicht davon ausgehen können, dass wir gerade wach sind. So habe ich das verstanden.
Ja, so ist es doch.
Ja.
Also er geht davon weg infolge seiner Argumentation, die sich halt über 6 Meditationen zieht. Aber er fängt halt damit an und zu dem Zeitpunkt glaubt er das, denke ich halt auch.
Ja, weil er sich auch eben so, also der hat sich ja so wahnsinnig drauf eingelassen, auf dieses philosophische Experiment, dass er sein ganzes Leben dafür so aufgegeben hat.
Das ist halt so die bekannteste Theorie, so auch die meisten Leute, so vielleicht auch von den Hörern, die sich halt nicht so viel mit der Philosophie beschäftigen, haben halt bestimmt schon mal davon gehört.
Von dem Zitat?
Ja, also auf jeden Fall von ich denke dafür, deswegen existiere ich.
Ja, ja, glaube ich auch. Ich glaube noch was sagen. Ach, weiß ich gerade nicht. Ich nehme mal meine Notes hier raus, ich habe ja auch wieder was aufgeschrieben. Was das ist ein bisschen ein Fun Fact, also er ist darauf gekommen, dass er übrigens, er ist 1596 geboren, hat bis 650 gelebt, für die Historiker unter euch. Und er ist dazu gekommen, dass er eben diese ganzen Illusionen ausschalten muss. der hatte eine Vision, er hat sich in den Raum eingesperrt und den ganz heiß angehitzt, dass er Hitze-Wahnvorstellungen bekommen hat, und dann hat ihm diese Vision irgendwie gezeigt, dass man alles, was man für selbstverständlich halten muss, eigentlich vergessen muss und alles neu hinterfragen muss.
Schon hart, wie so Philosophen, wie weit die gehen, so, um sich so ans Limit zu pushen für halt ihre Theorien. Das ist schon ein guter Einsatz.
Ja, auf jeden Fall, aber wenn ich weiß nicht, also wenn man sowas macht, dann da sieht man ja auch, dass er wirklich hundertprozentig dahinter gestanden hat.
Ja, also natürlich, was er gesagt hat, hat er bestimmt sehr gefühlt.
Ja, aber es ist eine sehr interessante Frage. Guck mal, wir leben ja nur so und gehen davon aus, dass das Leben so ist und gar nicht anders sein könnte. Aber das Leben könnte ja ganz, ganz anders sein. Was, wenn die Menschen niemals sich weiterentwickelt hätten als Tiere? Ich glaube, dass Menschen sich nur weiterentwickelt haben, so entwickelt haben, wie sie sich haben, aus ganz bestimmten Eigenschaften, die eben nur der Mensch hat, wie zum Beispiel die Gier oder dass man sich mit anderen Menschen vergleicht.
Ja, aber ich, um auch zurückzukommen mal wieder zum Anfang von dem Film und zu den Simulationen, weil man will, also in dem Film weiß ja auch keiner, dass er in einer Simulation ist und hinterfragt nicht, ob er in einer Simulation ist. Außer bis halt der eine dann diese Information bekommt, dass er in einer Simulation ist. Aber aber die nehmen es ja auch einfach für selbstverständlich, in ihren Sinn zu vertrauen. Und da wäre es ja so ein Beispiel, dass das einfach falsch ist. Also.
Ja, gut, aber inwiefern wäre das denn dann falsch? Also sie deuten das, dass es anders. Nein, also sie kennen es aber auch nicht anders. Also sie sind ja in dieser Simulation, leben ja da ihr Leben, unabhängig von davon, dass jemand da eben sich downloaden kann. Und, also beziehungsweise die Welt wird nur geschaffen, damit man sich dann da rein downloaden kann.
Ja.
Aber wenn die es gar nicht, also nie in Kontakt damit gekommen wären, dass sie sich tatsächlich runtergedownloadet hätten, hätten sie ja trotzdem ein ganz normales Leben geführt. Und damit, selbst wenn sie in einer kreierten Welt, von Menschen kreierten Welt wären, oder Computer halt wären, ja, dann wäre es für sie trotzdem die echte Welt, genau.
Ja, das sage ich auch. Ich hätte, also mir ist ein gutes Beispiel eingefallen, weil zum Beispiel, wenn du jetzt mal ein Beispiel an falsch geht, wenn ein 10-Euro-Schein so gut gefälscht ist, dass du von echten 10-Euro-Schein nicht mehr auseinanderhalten kannst, also auf keine Art und Weise, welches ist dann die Fälschung? Und so ist es ja da auch mit der Welt, weil die Welt ist ja so perfekt programmiert, dass es eigentlich wie eine echte Welt ist, also innerhalb des Randes natürlich.
Aber
kannst du ja dann auch nicht wirklich den Unterschied erkennen, ob du gerade in einer Simulation bist oder nicht in einer Simulation bist, wie beim Augenschein.
Ja, voll, auf jeden Fall. Also wenn sowas so nachkreiert ist, dass es eigentlich schon real ist, ab welchem Grad, also was steht dem entgegen, dass es nicht real ist?
Ja, genau. Wenn ja alles gleich ist.
Ja, oder wenn ob es gleich ist, oder also sagen wir mal, die Simulation wäre jetzt, dass man da aussieht wie irgendein Fabelwesen, dann würden diese Fabelwesen ja auch nichts anderes kennen als Fabelwesen und würden ja auch nicht, wenn sie sich nicht mit was anderem vergleichen, dann würden sie ja in sich normal sein.
Mhm.
Also das ist, glaube ich, das größte Problem an der Gesellschaft und an vielen Sachen, dass man sich vergleicht mit anderen Leuten. Dass dieser Effekt, also das ist ja auch das, was die Wirtschaft erst ankurbelt. Schau mal, wenn du deinen Nachbar siehst, der, sagen wir jetzt mal, ein dickes Auto fährt, dann willst du es auch haben, obwohl du ja eigentlich also du brauchst eigentlich gar nichts Besseres. Das Auto ist ja, bringt dich von A nach B, eigentlich das, was ein Auto halt machen muss, aber du willst halt vielleicht...
Ist es halt Luxus. Ja, also ist es halt nur noch dies Verschönern. Aber die
Umwelt, ich glaube, dass eben dieser ganze Luxus, Gedanke von Luxus, eine große Illusion ist.
Na, vieles.
Weil inwiefern ist es denn Luxus, wenn wir uns jetzt ein großes Auto kaufen? Ja, wir kaufen uns ein großes Auto und ja, wir haben dann ein größeres Auto. und können uns dann vielleicht freuen, dass wir ein größeres Auto haben, oder wir können uns freuen, dass andere Leute sehen, dass wir ein größeres Auto haben. Aber am Ende des Tages macht es uns wirklich glücklicher, wahrscheinlich für einen Moment, aber dann wahrscheinlich im nächsten Moment wieder auch nicht. Also, verstehst du, es macht ja
Ja, genau,
nicht
zum Beispiel,
langzeitig
dann
glücklich.
zahlst du zu viel für dein dickes Auto. Dann hast du das dicke Auto und bist im Endeffekt auch nicht glücklich.
Ja. Voll. Guck mal, ich hab viel drüber nachgedacht und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass man davon ausgehen kann, dass alle Leute ungefähr den gleichen Lebensspaß haben. Oder was heißt Spaß? Also man sagt ja, viele Leute, wenn du sie fragen würdest, ja, was ist das Ziel im Leben, würden sie dir antworten, Spaß im Leben zu haben oder möglichst viele schöne Momente oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, dass alle Leute eben einen ähnlichen Indikator dann haben. Also sagen wir jetzt mal, da gehen wir jetzt mal davon aus, wenn du tot bist, kommst dann zu an etwas wie das höchste Gericht. Und wo dich halt irgendjemand dann fragt, ja, wie viele glückliche Momente hattest du? Und ich glaube, dass jeder gleich viele hat.
Jeder
Weil, ja, jeder hat gleich
Das
viele.
würde ich auch
Warum?
übernehmen.
Weil, auf jeden Fall. Weil, das basiert auf dem Prinzip, ich weiß gerade nicht von wem leider, aber das basiert auf dem Kriegsprinzip, glaube ich, heißt das. Das Prinzip des Kriegs, dass das das Höchste ist. Schau mal, wenn du nie Hunger hast, wirst du auch das Essen, das du isst, nur halb so viel genießen. Und wenn du nie Durst hast, wird dir nicht so gut schmecken, wie es dir schmecken würde, nachdem du ein paar Stunden nichts getrunken hast. Also, dass du sozusagen Sachen mehr wertschätzt.
Achso, da also du meinst, dass die kleineren Dinge für Menschen, die halt auch in einer schlechten Situation sind,
Dann
genauso glücklich machen wie dann für reiche Personen die luxuriösen Gegenstände oder G-Sachen.
Ja, genau, also ich erläutere es nochmal genau, weil ich glaube, du hast jetzt verstanden, aber ich weiß jetzt nicht, ob der Gedanke so ausgeführt war, dass, also wir kennen uns ja schon ewig, du wirst jetzt verstehen, was ich meine, so du verstehst auch, was ich meine.
Ja, okay.
Aber,
Ja, weiter. Alles gut.
Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, keine Ahnung, irgendein Straßenkind in Bolivien, das halt Durst hat. Da würden wir als Deutsche sagen, oder wir
Wasser
halt,
haben.
die keinen Durst kennen, würden wir sagen, dem geht's schlecht, weil er nichts zu trinken hat. Aber wenn dieser Junge eben Durst hat, Durst hat, Durst hat, hat er eben am Ende des Lebens, hätte er dann weniger Lebensqualität, könnte man sagen. Aber wenn er dann Wasser kriegt, dann hat er dafür dann doppelt so viel Lebensqualität, dass sich das dann wieder ausgleicht zu uns, die eben nie Durst haben. Und wir haben dann halt eben Sachen wie zum Beispiel ein dickes Auto. Und das macht uns dann glücklich. Aber die Straßenkinder in Bolivien hätten ja nie dran gedacht, die denken ja nicht dran, dass ein Auto einen glücklicher macht. Von daher sind sie zufrieden mit Wasser. Also.
Ja,
Man gibt sich
ich
einfach
denke.
langsamer, man gibt sich, desto mehr man hat, desto langsamer gibt man sich zufrieden mit Sachen.
Ja, genau. Umso
Das
mehr Geld
wollte ich
du
damit sagen.
hast, umso teurere Gegenstände kaufst du. Deswegen funktioniert ja auch
Genau.
dieses Luxus.
Aber was sagst du zur These? Also, es ist ja eigentlich eine ziemlich weit hergeholt, oder die These würde ich
Also,
schon fast
ich
sagen,
weiß,
dass
also,
jeder am Ende gleich viel
ich verstehe
Lebensqualität
schon
hat.
deine Begründung, aber ich denke halt, du kannst dir ja, wenn du mehr Geld hast, das Kind in Bolivien freut sich ja nur über Wasser, wenn es Wasser bekommen kann. Aber zum Beispiel, du kannst dir als reicher Mensch jederzeit einen luxuriösen Gegenstand kaufen, der dich halt glücklich macht. Und, aber das Straßenkind in Bolivien kann halt nicht entscheiden, wann es diesen glücklichen Moment haben will. Aber reiche Menschen halt schon. Und ich denke, dadurch sind reiche Menschen im Endeffekt, haben die auch mehr Momente von Glücklichkeit. Also ich denke schon. Also ich sage
Okay,
nicht, dass es zwingend ist.
klar.
Also ich sage nicht, dass es zwingend ist. Ich sage auch, dass du als armer Mensch genauso viele glückliche Momente haben kannst wie ein reicher Mensch. Aber ich meine, nicht jeder Mensch hat die gleiche Anzahl von glücklichen Momenten. Da stimme ich dir zu.
Ich weiß genau, was du meinst.
Herzlich.
Aber da habe ich jetzt ich sag mal so. Reiche Menschen haben immer dieses Wissen, dass sie sich jederzeit was kaufen könnten. Das heißt, wenn sie sich dann irgendwas kaufen, dann haben sie sich zwar gekauft, aber sie wüssten auch, dass sie sich jetzt noch einen anderen Luxusgegenstand kaufen könnten. Aber das Kind in Bolivien kriegt Wasser und ist dadurch dann wahrscheinlich noch glücklicher, weil es nicht weiß, ob es dann am nächsten Tag wieder Wasser bekommt. Und dadurch ist es das, wenn es das Wasser hat, nochmal glücklicher.
Okay, ja, da hätte
Also.
ja, aber dann nochmal, ich hätte noch einen anderen Punkt, das ist halt Leute mit Depressionen oder zum Beispiel Leute, die sich selbst umbringen, die hatten ja in ihrem Leben dann bestimmt weniger glückliche Momente als Mensch, der sich halt nicht selbst umgebracht hat. Also.
Ja. Also, da habe ich jetzt mir überlegt, dass wenn Leute ein wirklich schlimmes Leben hatten und sich dann umbringen, dann ist der Tod die größte Erlösung. Und dadurch, dass die Leute, die ein ganz schönes gelebt haben, sagen wir jetzt mal, ein Mann mit einem perfekten Leben, hat dafür viel mehr Angst vorm Tod. Aber ein Mann, der eh immer an der Lebensgrenze gelebt hat, wenn der sich dann aus freier Hand dazu entscheidet, umzubringen, dann ist der Tod die größte Erlösung und ist dadurch dann eben im Endeffekt wieder ungefähr gleich glücklich. Also natürlich gibt es auch Ausnahmen, ist ja klar. Aber so könnte man das auf jeden Fall werten.
Ja, aber
Aber es ist ein guter Gedanke.
dann ist es ja eine große Glücklichkeit, aber es geht ja hier um die Anzahl, oder nicht?
Ja, es geht ja um die Anzahl, ja, aber ich meine, sagen wir jetzt mal, wir tun die Glücklichkeit in Punkten werten. So meine ich das eher. Also, dass halt manche Sachen dir 10 Glücklichkeitspunkte geben, wie zum Beispiel dem Kind, das Wasser in Bolivien, das irgendwie fast verdurstet ist, trinkt dann was, das gibt einem 10 Glücklichkeitspunkte. Aber dem Mann, der sich dann eine Rolex kauft, dem gibt es dann halt nur 5 Glücklichkeitspunkte. So, verstehst du, also Glück in Punkten gerechnet. Und halt dadurch, dass jemand, der sich umbringt, also das könnte man dann auch als eine Ausnahme sehen. Weil
Ja,
sich selbst
also mit
umzubringen
dem
ist ja gegen die
Punktesystem,
Natur.
da stimme ich dir schon eher zu.
Ja. Also ja, so war das eigentlich. Ja, das war blöd, habe ich nicht gesagt, aber das war so meine Idee so dahinter. Also
Ja,
dass halt
ist eine
jeder,
nice Theorie.
dass halt ja, dass wie gesagt, halt, desto mehr man hat, desto mehr will man und desto mehr ist man auch gewohnt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, und schau mal, dann ist die Frage, was wäre denn besser? Also wenn man jetzt so überlegt, gehen wir jetzt mal davon aus, das ist jetzt nicht ganz falsch. Und wenn wir jetzt als Leute, die halt immer alles hatten und so, mal mit den anderen tauschen würden. Irgendwie durch Zufall wird das entstehen, dass wir dann irgendwie
In
obdachlos
der
in
Position
Bolivien
sind.
wären,
Ja,
in
genau.
deren Position, dann würden wir todesunglücklich sein, weil wir hätten nicht mal zu trinken, aber wir sind es gewohnt, immer trinken zu haben und wir sind sogar noch gewohnt, Luxusgegenstände darauf zu machen, die uns nochmal glücklicher machen. Und dann würden wir völlig unglücklich werden, aber wenn du jetzt eben das Straßenkind mit uns tauschen würde, dann hätte es A immer trinken, vielleicht würde es sich dann auch zufrieden geben. Am Anfang wird sich bestimmt zufrieden geben, immer mit,
Also denkst du dann,
dass
das
sie das genug zu
Straßen.
trinken hat. Warte ganz kurz, dass es immer zu trinken hat. Damit wird sich dann zufrieden geben. Aber dadurch, dass sich das Kind dann wieder mit den Nachbarn vergleicht und sieht, okay, ja, die haben auch was zu trinken, aber die haben noch eine fette Karre. Das heißt, wenn ich eine fette Karre habe, muss ich auch glücklicher sein. Also dann geht man davon aus, eben durch diesen Vergleich.
Ja, also.
Was aber eine Illusion ist in meinen Augen ist es bestimmt, es ist 100% eine Illusion, dass einen Luxusgegenstände glücklich machen.
Also meinst du damit dann, dass auch ein Straßenkind in Bolivien, wenn es dann in diese andere Situation kommt, sich dahin entwickelt, auch diese, also dann nur glücklich werden durch Luxusgegenstände? Also denkst du, es ist übertragbar oder denkst du,
Ja.
dass ein Straßenkind aus Bolivien, was in unsere Situation gepackt wird, anfängt vielleicht dankbar zu sein? Weil da, also ich finde,
Ja,
es könnte
wie
auch
gesagt,
beides sein.
ja. Ja, wie gesagt, also ja,
Es
entweder,
kommt auf die
also
Menge
wie
an.
gesagt, ich sage, am Anfang wird sich zufrieden geben mit nur Wasser, aber dadurch, dass sie sich eben vergleichen wird, oder spätestens die Kinder, die dann sehen, die geben sich nicht zufrieden mit Wasser, weil seine Kinder kennen das Wasserproblem, kennen ja gar keinen Durst. Von daher wird ihnen das Wasser nicht so befriedigen, wie es eben deren Vater dann befriedigt hätte. Und dadurch entwickeln sie sich dann eben wie, genau wieder in diese kommerzielle Richtung und werden dann durch die Illusion geprägt, dass, dass man mehr braucht. Also, dass Luxusgegenstände verstehe ich ja als Gegenstände, die über das, was man zum Überleben braucht, hinausgehen. Also, selbst wenn es ein Handy ist, wo ja viele sagen würden, damit arbeite ich, also ist es ein Überlebensgegenstand. Sag ich, ein Überlebensgegenstand, ein Luxusgegenstand, es ist ein Luxusgegenstand, sorry. Und ich sag, dass eben alle Sachen keine, die man nicht zum Überleben braucht. Also eigentlich basically nur was zu essen, also ein Brot und Wasser. Das ist eigentlich alles, was braucht. Und vielleicht noch ein Obdach. Das ist dann noch eine Frage, ob ein Obdach wirklich notwendig ist, weil man sieht ja, man kann ja auch ohne Obdach
Ja,
überleben, weil es ja auch Obdachlose
da
und
kommt
alles
es halt
gibt,
auf den
aber.
gesundheitlichen Aspekt an. Also mit einem Obdach hast du natürlich eine viel bessere Schlafqualität, was halt sich dann auch wieder gut für den Körper auswirkt. Also ich hätte schon gesagt, dass eine Unterkunft, also das Ausmaß der Unterkunft, da kann es zum Luxusgegenstand werden, aber generell eine
Ja.
Unterkunft würde ich schon als essentiellen Gegenstand ansehen. Also als notwendig zum
In
Überleben.
unserer heutigen Gesellschaft, also in unserer deutschen Gesellschaft in dem Fall, weil wenn man keinen hat, dann wird man als Obdachloser angeschrieben und direkt als minderwertig
Ja,
abgestempelt.
natürlich.
Aber ich meine, rein theoretisch ist es jetzt eigentlich, also könnte man sich drüber streiten, aber rein theoretisch, man kann ja auch genauso gut ohne Obdach
Also
überleben. Verstehst
ein
du?
Bett
Also
hätte ich schon
wenn
gesagt.
ja, also das ist wie
Oder ein
gesagt jetzt eine Frage.
Schlafplatz.
Aber schau mal, wie wird sich denn das Kind, das Straßenkind in Bolivien, das ja keine Obdach hatte, sich überhaupt freuen, wenn es dann mal eine Obdach hat?
Ja,
Das wird sich auch
natürlich.
mit der kleinsten Wohnung zufrieden geben, wo es einfach nicht
Ja, so
reinregnet
ein
und wo es eine
Bett wird
fließende
dich halt
Leitung
schon,
hat.
no joke, ein Bett wird halt für dich schon ausreichen. Und das ist
Ja.
halt dann, bist du dann glücklicher, ist die Frage.
Wenn du dann ein größeres Haus hast, meinst du?
Ja.
Eben. Ich sag, also wenn du, ich sag so folgendermaßen. Wenn du aufgewachsen bist damit, wenn du in einem großen Haus aufgewachsen bist und gewohnt daran bist, Luxusgegenstände zu bekommen, dann macht es dich unglücklicher, wenn du dann eben in ein kleines Haus ziehst, in eine kleine Wohnung und dich bedrängt vielleicht fühlst, weil du ja auch deinen Lebensstandard daran
Ja,
gewöhnst, eben an
natürlich.
das große Haus und so. Aber wenn es andersrum ist, also wenn du jetzt ein Haus hast und dann, gut, wenn du jetzt zum Beispiel darauf hinarbeitest, dass du immer ein größeres Haus also darauf hinarbeitest, dass du dir irgendwann mal ein größeres Haus kaufst, dann ist die Frage, was macht dich wirklich glücklich? Macht dich die Arbeit, also das, worauf, wenn du darauf hinarbeitest, macht dich das glücklich, dass du dann sagen kannst, ich habe von meinem eigenen Geld das Haus gekauft, oder macht dich das dann einfach glücklicher, dass du anstatt einem großen Zimmer zwei große Zimmer hast, weiß ich nicht so. Verstehst du?
Ja.
Also was macht dich da wirklich glücklicher? Der Prozess oder einfach nur das reine Haben? Und da würde ich halt sagen, dass du es dann selbst gemacht hast, dass dich das dann eher das glücklicher macht. Also dich das dann wirklich erfüllt. Weil, ja, genau. Also dass man nicht so, dass so ein bisschen weg vom Kommerziellen sieht, also dass wirklich ja, die Arbeit eher oder den Verdienst einfach das ist, was dich wirklich belohnt und nicht wirklich, was du jetzt. Also natürlich auch, wenn du die Weihnachten anschaust, wenn du da irgendwas Schönes geschenkt bekommen hast, was du dir gewünscht hast, dann macht sich glücklich, aber für wie lange ist die Frage? In 3 Jahren landet es dann im Müll oder in 2 Monaten landet es dann im Müll, weil man falsche Erwartungen hatte oder vielleicht weil man dachte, dass es einen dann glücklicher macht am Ende des Tages. Aber man da gar nicht merkt, ja, okay, ich habe dann die Möglichkeit, das zu benutzen, aber ich habe auch die Möglichkeit, tausend andere Sachen zu benutzen. Von daher macht mich das überhaupt nicht glücklich. Aber wenn du jetzt, glaube ich, einem Straßenkind in Bolivien, das nie ein Spielzeug hatte, irgendein Teddybär schenkst, also dann hat der viel mehr Freude dran als, oder sagen wir mal, ein Straßenkind in Bolivien hat an einem Teddybär so viel Freude wie ein verwöhntes Kind, wenn sie, ich weiß nicht, Puppen bekommt, die sprechen und tanzen
Ja,
können.
genau, und das,
Verstehst du?
ja,
Ja.
ich sehe schon das Prinzip da, wo du hin willst. Aber das mit der Glücklichkeit, ich glaube, da musst du auch eher an die, da musst du halt auch generell schauen, was ist denn Glücklichkeit? So, als wann siehst du denn was als glücklichen Moment? Weil es gibt halt Dinge, über die du dich freust, aber im Endeffekt machen die dich halt auch nur temporär glücklich.
Ja, und das heißt, eben, und das sind eben ganz viele materielle Sachen.
Ganz, ganz viele materielle Sachen. Vor allem in unserer Gesellschaft ist ja so viel darauf basiert, dass es alles materiell ist.
Ja, eben. Und genau das, was der Descartes gemacht hat. Der hat sich gefragt, macht es einen wirklich glücklich? Und ist dann hat sich dann die Frage gestellt, wo kommt es denn her, dieses Denken, dass uns das überhaupt glücklich macht? Und ich glaube, dass man dann ganz früh in die Evolution vom Menschen zurückgehen muss und eben schauen muss, wo das herkommt. Also, Neid, weil es. Neid spielt da, glaube ich, nicht. Neid, genau. Neid und Gier und sowas eben. Und eben auch Neid und Gier ist ja auch, dass man sich mit jemand anders dann vergleicht. Also, siehst du, der will, der hat es, deshalb will ich es auch haben. Und so wird ja die Wirtschaft angekurbelt.
Ja, natürlich, so funktioniert halt der Kapitalismus, in dem wir halt leben. In den meisten Ländern zumindest.
Ja. Und wenn man wirklich auf die. Also, schau mal, die Menschheit hätte sich ja in eine ganz, ganz, ganz andere Richtung entwickeln können. Es hätte ja sein können, dass die Steinzeitmenschen jetzt immer noch. Riesig, weil sie haben, die Steinzeitmenschen haben ja auch überlebt. Also ich will jetzt damit sagen, dass die Steinzeitmenschen auch mit Mammuts, sagen wir mal, sie haben Mammuts erlebt und hatten halt Essen und ihre Quelle und hatten Trinken und waren ja damit auch happy, aber irgendwann haben sie dann halt so überlegt, das ist halt der Fortschritt dann, ja, Mammutfell wird uns sogar noch warm halten,
ja, genau.
Und ein Feuer macht unser Essen so more crispy.
Ich denke halt, das wurde halt dann kopiert so. Der eine hat gesehen, das ist besser und hat dann entschieden, ja. Yo, das mache ich jetzt auch so, weil es ist halt einfach besser für mich so.
Genau, ja. Und schau mal, und ich glaube, das ist jetzt ein Problem, das mit der Globalisierung mit sich kommt. Ein grundlegendes Problem. Ja,
weil du kannst dich mit viel mehr Menschen vergleichen.
Ja, das genau. Und wenn der das Kind in Bolivien ein Mensch sieht, der ein, also, weiß ich nicht, irgendeinen deutschen Mann sieht und mal sehen würde, wie der lebt, dann vergleicht er, was er auch sieht, über zum Beispiel die sozialen Netzwerke. Also irgendwie bekommt man ja da was mit, auch wenn man kein Handy hat, auf der Straße lebt. Und dann vergleicht man sich eben mit Leuten weltweit und dann wird man, dadurch wird man dann unglücklicher, wenn man denkt, weil dann setzt man sich nicht mit dem Problem auseinander, ich habe Durst, sondern eher mit dem Problem, also immer noch, ich habe Durst, klar, aber auch noch, ja, ich habe Durst, warum ist es so unfair, dass ich mich ums Trinken kümmern muss, aber andere Menschen sich darum kümmern müssen, sich eine neue Rolex zu kaufen.
Ja, kommt ja auch,
und dadurch entsteht die Unglücklichkeit.
Da kommt ja auch so die Frage, so, warum kaufen die sich eine Rolex, anstatt mir zu helfen? Ich denke, solche Gedanken kommen halt dann auch, also unvermeidlich.
Ja, ist ja auch voll, also der Rolex mit 5.000 Euro, ja, genau, oder geht ja auch noch viel höher, aber sagen wir jetzt mal eine, ja genau, und sichert anderen das Überleben, wo man sich einfach einen schönen nächsten, weiß ich nicht, einen Monat machen kann, weil man sich den nächsten Monat daran erfreut, aber irgendwann akzeptiert man halt dann den Fakt und lebt halt damit, dass man halt die Rolex hat und macht dann auch irgendwann nicht mehr glücklich.
Ja, interessantes Thema.
Sehr interessant, sehr interessant. Also ich hab ein paar von meinen Theorien so gesagt.
Ja, hat sehr Spaß gemacht, die zu diskutieren.
Naja, finde ich auch. Aber mich würde jetzt auch wirklich mal interessieren, was unsere Zuschauer dafür Gedanken eben zu haben.
Also nochmal, ich würde halt nochmal unseren Instagram promoten, wo man halt dann auch über die Folgen vielleicht mit uns diskutieren kann. Oder halt
selbst. Da macht es doch mal, wie die wär's.
Ja, also, der Instagram heißt genauso wie der Podcast Ideas and Thoughts of the Youth, alles zusammengeschrieben. Und ja, es wäre sehr nice, wenn wir da mit euch ein bisschen reden könnten über halt den Podcast.
Genau. Und auch so ein bisschen Feedback vielleicht
ja, genau, wenn einfach ihr Ideen geben, habt, irgendwie sowas. Was wir besser machen können, hören wir gerne.
Einfach, ja genau, hören wir gerne. Und wie gesagt, Themen, die euch beschäftigen, beschäftigen uns bestimmt auch, weil wir versuchen uns...
Philosophische Probleme.
Genau. Also das war's von meiner Seite.
Das war's auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören.
Okay, danke dir auch fürs Zuhören. Oder danke euch auch. Auch danke, dass du mir zugehört hast. Und dann würde ich sagen, schönen Abend noch.
Bis zum nächsten
Mal. Jo.